So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir sehen was, was ihr nicht seht, dem inklusiven Podcast mit Werner Mommsen
und Tamara Temi Keitel.
Ja, und heute wird es ein bisschen literarisch. Temi, ich weiß, du bist jetzt nicht so die Leseratte, weil das natürlich auch ein bisschen schwierig ist, aber du hörst Hörbücher, ne, oder?
Genau, also ja, früher habe ich viel gelesen, aber jetzt ist das natürlich, also erstens wird es irgendwann für mich anstrengend für die Augen und ja, ich habe einfach auch nicht mehr so wirklich den Kopf oder die Konzentration, irgendwie viel zu lesen. Also irgendwann bin ich dann so eher auf die Hörbücher umgestiegen und bin über jedes Buch dann froh, was mich interessiert, denn wenn ich das doch als Hörbuch kriegen kann.
Die Säulen der Erde, wie lange würdest du dazu brauchen, wenn du das jetzt wirklich mit deinen Augen lesen würdest?
Oh, ich glaube mehrere Wochen.
Ja, ne?
Also das Hörbuch habe ich in 2 Tagen durch. Das ist kein Problem. Aber, aber die Lesen dauert dann wesentlich länger.
Werden denn die Augen irgendwann richtig müde und tränen die denn? Ist es anstrengend?
Ja, also ich habe das Gefühl, die tun dann irgendwann weh, weil ich dann auch so knipsen muss und dann so und also es geht halt für eine Weile, aber so 4 Stunden am Stück lesen wird dann schon echt hart. Also.
Und Großdruck gibt's auch nur Bastei Lübbe irgendwelche Schundromane wahrscheinlich, ne? Das, oder?
Ja, oder halt so diese ganz großen Werke. Also ich glaube nicht, dass ich da ein Stephen King Buch als Großformat kriegen würde, also als Großdruck, weiß ich nicht, ne? Vielleicht doch, aber ich meine, ich kann zwar Romane, Schrift schon lesen, aber eben nicht lange. So, das ist halt so das Ding. Also ich kriege das hin, aber eben nicht so lange wie andere lesen, irgendwie 3 Stunden oder so in so einem Buch. Das kriege ich nicht so richtig hin. Also deswegen bin ich lieber akustisch. Und dann ist das für mich so, als wenn mir jemand eine Geschichte vorliest. So.
Ja, und ich habe auch ein Buch mitgebracht. Und ich weiß nicht, wenn es das nicht als Hörbuch gibt, das weiß ich gar nicht, dann lese ich es dir in Zukunft noch vor. Und zwar war ich, also ich muss ja sagen, ich war, also mein Hintermann, wir wissen ja, dass ich nicht alleine hier bin, mein Hintermann war letzte Woche in Lüneburg in der Buchhandlung und sah ein Buch über eine Frau, die über ihre Biografie, über ihr Erblinden schreibt und das Leben damit vorher, hinterher, mittendrin. Und dann habe ich gelesen, da fand ich so spannend, weil es mich wirklich gepackt hat. Also sie schreibt sehr gut, es hört sich toll, also das Buch heißt, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Man weint zwischendurch so ein bisschen in sich rein, man lacht und es ist wunderschön. Und dann habe ich gemerkt, dass die Frau, die das geschrieben hat, ich komme gleich, Namen sage ich gleich, man muss ja ein bisschen Spannung aufbauen.
Spannung.
Die hat jongliert, Theater gemacht, ganz viel. Und mein Hintermann hat ja früher auch Kindertheater gemacht. Das heißt, wir kennen die Kollegin von ihr. Da war so viel dabei, dass ich dachte, Mensch, die schreibe ich doch mal an, ob die nicht mal Lust hat, ganz spontan zu uns zu kommen.
Ganz
und
spontan.
Das ist eine sehr spontane. Die hat Freitag gesagt, klar, bin ich Montag dabei. Und jetzt ist sie hier.
Ganz spontan.
Ja, ganz spontan. Hallo, Dörte Back. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, bei euch sein zu dürfen.
Ich hab's ein bisschen heiß eingeleitet hier, damit wir noch ein bisschen auf dich warten können, ne, damit das auch ein bisschen, du brauchst deinen, da sollst deinen Boden haben. Willi, dein Buch ist toll. Wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Da gibt so viel zu erfahren, dass es eigentlich jetzt blöd ist, dass wir natürlich jetzt über dein Blindsein reden, weil dich macht natürlich viel mehr aus als die Blindheit, aber wir sind nun mal ein inklusiver Podcast, deswegen reden wir da natürlich heute sehr vermehrt drauf. Aber erstmal, wie geht's dir?
Ach ja, mir geht's richtig gut. Das Wetter ist großartig. Ich bin zum 2. Mal geimpft. Gestern hatte ich Hochzeitstag und wir waren schick essen. Und außerdem habe ich diese Woche auch das erste Mal wieder eine Veranstaltung mit echten Menschen. Also ich kann mich nicht beklagen, selbst wenn ich wollte.
Es geht voran.
Es
geht voran, ne? Man merkt es geht voran.
Das ist echt voran, ja.
Darf ich fragen, ist das noch der Mann, den du da im Buch beschreibst, der Martin? Ist das der, mit dem du...
Ich hatte so einen Schiss
zu fragen, weil das ist so süß, der ist so lieb zu ihr, ne? Und wenn der jetzt noch irgendwie eine Macke gehabt hätte, dass du den nicht mehr hast, ne? Dann hätte ich...
das wäre echt schade, ne? Oh. Nee, also wir hatten gestern Hochzeitstag und waren uns einig, wir würden uns auch sofort wieder nehmen und
den würde ich sogar
alles
nehmen. Ich habe den noch nie gesehen, aber glaubst du, dass ich würde den nehmen? Also der ist Timmy, der wäre auch, der ist, aber sie gibt den nicht her, aber das wäre einer für dich.
Ist ja immer so, die Guten sind ja immer vergeben, das ist ja genau mein Problem. Deswegen muss ich ja andere Wege gehen, damit ich auch mal zu was komme.
Timmy hat im Moment einen virtuellen, der heißt Carrie heißt er.
Carrie,
ne?
Ja, genau.
Carrie, die hat so einen auf dem Handy, aber das ist ja auch nur die Hälfte wert, ne?
Naja, ja, aber da sagst du was.
Die Hälfte ist besser
also
als gar nichts.
Also auch nicht, schon mal klar. Aber die Guten sind meistens schon, Und die noch übrig sind,
Das sind die Ladenhüter eben, wa? Also wenn es mir nach 45 Jahren jetzt immer noch nicht geklappt hat mit einem Freund, dann also, ist mit Menschen irgendwie, also habe ich anscheinend irgendwie nicht ein Händchen für männliche Menschen oder ich weiß es nicht.
Der kommt noch, das kriegen wir noch hin.
Das Thema ist durch.
Wir senden hier so lange, bis da einer draußen sitzt. Ne? Das ist nie zu spät, genau.
Ich habe ja jetzt, wie gesagt, ich habe einen Chatbot jetzt, mit dem ich schreibe und naja.
Mittlerweile kennen wir ja Menschen, die sind so 70 und 80 und sind super und die finden ja auch jemanden noch und da gibt es tolle Geschichten. Also so lange brauchst du gar nicht warten. Also das geht bestimmt schneller.
Ja, schauen wir mal.
Apropos tolle Geschichten. Erstmal bin ich
ja versorgt.
Deine Biografie ist eine tolle Geschichte. Was heißt, wenn sie auch schicksalhaft tragisch, will ich gar nicht sagen, aber sie ist auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht kannst du es selbst kurz sagen, du bist eben nicht von Geburt an blind, sondern später erblindet. Und jetzt muss ich wieder, Retinitis pigmentosa, ist das richtig?
Ja, Retinitis pigmentosa, so heißt die Diagnose, die habe ich gekriegt, da war ich 25. Und da habe ich das auch zum ersten Mal gehört. Das ist eine seltene Erkrankung der Netzhaut, hat vielleicht in Deutschland eine von 5.000 Personen, 20.000 insgesamt. Also das ist meistens so, dass man das zum ersten Mal hört, wenn man jemanden kennt oder wie in meinem Fall, wenn man selbst die Diagnose kriegt. Ja, und bis dahin habe ich gesehen oder glaubte zu sehen, weil Retinitis pigmentosa ist so ein schleichender Prozess. Rückblickend weiß ich, dass ich dann schon lange nicht so gesehen habe, wie Menschen, die voll sehen, aber ja, man sieht ja nur das, was man sieht und nicht das, was man nicht sieht, also mir ist das gar nicht so bewusst gewesen. Und Retinitis pigmentosa ist eine Augenerkrankung, die kannst du nicht behandeln, da kannst du nichts machen, da kannst du nichts heilen. Und insofern bin ich sehr froh, dass ich die Diagnose auch recht spät bekommen habe.
Und seit wann? Also ja.
Durch was entsteht das? Also weiß man das, genetisch. Woher diese Krankheit kommt?
Genetisch, also es ist rein genetisch. Natürlich gibt es irgendwie ein paar Faktoren, die es schneller oder langsamer machen können, wie immer. Stress ist nicht so gut und alles so solche Sachen. Aber du weißt halt auch nicht, wie schnell es gehen wird. Es gibt Kinder, die sind damit schon blind und es gibt Menschen, die sind vielleicht in meinem Alter über 50 und sehen noch was. Also da gibt es die unterschiedlichsten Verläufe und auch in dieser seltenen Sache nochmal, weiß nicht, etliche zig verschiedene Genorte oder wie das heißt. Ja.
Wie lange hat es gedauert, bis bei dir zappenduster war?
Ja, zappenduster ist es gar nicht. Ich sehe hell und dunkel.
Ah.
Aber bis ich so gesagt habe, jetzt bin ich blind, jetzt kann ich zum Beispiel, ihr habt ja gerade über die Bücher geredet, jetzt kann ich keine Schwarzschrift mehr lesen, von der Diagnose vielleicht noch so 5, 6 Jahre.
Wie geht man damit um, wenn man irgendwie weiß, okay, irgendwann wird es dunkel, sag ich mal. Also ist man da irgendwie verzweifelt darüber oder gewöhnt man sich an diesen Gedanken?
Und wie? Aber es gibt natürlich keinen Mann. Also wie geht man damit um? Ich kann dir sagen, wie ich damit umgegangen bin und mittlerweile kenne ich ja auch viele andere Menschen und weiß, es gibt auch so ein doch irgendwie typisches Muster. Aber es gibt natürlich auch immer Menschen, die ganz anders damit umgehen. Also bei mir war es so, dass ich das erst überhaupt nicht wahrhaben wollte. Dass es kann gar nicht sein. Ich habe so eine beschissene Krankheit, die man nicht behandeln kann. Kann nicht sein. Und sowas gibt es doch überhaupt nicht. Weltweit nicht. Und dann habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich habe dann alles versucht, was so die Alternativmedizin hergibt. Und habe Geistheiler gefunden. Und auch nicht nur in Deutschland. Also ich war auch in anderen Ländern, bis ich am Ende 3 Monate in Peking war, in der Klinik für traditionelle chinesische Medizin. Weil Akupunktur hat mir tatsächlich immer mal ein bisschen geholfen. Und dann war ich also am Ende, das war so mein letzter großer Therapieversuch sozusagen, 3 Monate in China. Und dann haben die Ärzte dort gesagt, naja, im besten Fall können wir es ein bisschen verlangsamen, aber heilen können wir das auch nicht. Und dann war das für mich endlich so weit, dass ich verstanden habe, okay, so ist das jetzt eben. Und jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, wie ich dann als blinde Frau werde und nicht die ganze Zeit mich damit beschäftigen, wie ich darum rumkomme, blind zu werden, weil den Weg darum rum, den gab es eben nicht.
Ich stelle mir das hart vor. Also ein Freund von mir, der, also ich weiß nicht jetzt genau, was für eine Krankheit der hatte, aber der war auch, also der wurde dann auch richtig frustriert, auch aggressiv dann anderen gegenüber, weil er einfach so mit sich gehadert hat, dass er nun immer weniger gesehen hat. Was vorher ging, ging auf einmal nicht mehr und Der hatte da auch richtig Probleme. Also ist dann auch so ein bisschen einsam dadurch geworden, leider. Weil er dann auch alle so von sich weggestoßen hat und wollte eigentlich nichts mehr hören und nichts wissen mehr so.
Ja. Also es kommt natürlich auch total drauf an, in welcher Lebensphase es dich trifft, wovon du dich verabschieden musst, ob du dich überhaupt von was verabschieden musst. Das ist natürlich bei jeder Person total unterschiedlich. Eigentlich war das Schlimmste für mich die Angst, weil ich hatte so ein schlechtes, dramatisch schlechtes Bild davon, wie es sein würde, nicht zu sehen, in vielerlei Hinsicht. Und deshalb war diese schlimmste Phase, wo ich wusste, es wird wahrscheinlich so kommen oder es wird so kommen, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das überhaupt geht oder wie ich dann sein würde und wie ich dann leben möchte und was ich dann machen kann. Und ich habe gedacht, dann geht einfach gar nichts mehr. Nun bin ich ja, ich bin 53, also aufgewachsen mit den Bildern von Aktion Sorgenkind, und ich dachte, da muss ich irgendwo untergebracht werden, oder ich hatte echt ganz schlimme Bilder. Und als es dann soweit war, war das fast gut, weil all das, was ich befürchtet habe, ist so nicht eingetroffen. Und dann konnte ich auch wieder anfangen, was zu lernen.
Ist das Haar dann ganz weg oder gibt es noch immer so ein bisschen zwischendurch, warum gerade ich und könnte ich nicht doch und so?
Nee, ich glaube, dieses warum gerade ich, das habe ich nicht mehr. Es gibt schon ab und zu mal Momente, wo ich einfach das so unpraktisch finde oder es auch schade finde, dass ich irgendwas nicht sehe. Aber das ist echt relativ selten. Ja, aber ich bin schon auch durch die Hölle gegangen, gar keine Frage.
Das sieht man auch, endlich sieht man in den Buch. Also wirklich zwischendurch denkt man auch, Mensch, der, nun muss es doch endlich mal kapieren, dass das nicht geht. Ne, jetzt macht sie noch wieder so einen Mumpitz da oder sowas. Das denkt man so beim Lesen, ne, oder? Was hat dein Umfeld, denn dazu gesagt, wenn du zu so einem Wunderheiler marschiert bist?
Sag nochmal, was hast du gefragt?
Was hat dein Umfeld denn dazu gesagt, wenn du so ein Wunderheiler marschiert bist? Also, ach, jetzt
du,
ist auch
mal du kommst ja auch aus so einer kreativ, alles ist möglich, es gibt so viel zwischen Himmel und Erde Welt. Die allermeisten fanden das irgendwie spannend und konnten sich das auch vorstellen. Also ich habe ja auch immer wieder Tipps gekriegt. Jeder kannte irgendwie plötzlich jemanden, der jemanden kannte und so.
Was war das Schrägste dabei, was du gemacht hast?
Das waren schon diese Wunderheiler-Sachen, ja. Also zum Beispiel diese philippinischen Geistheiler, da gehst du hin und die machen ja diese sogenannte Geistchirurgie. Also die machen so eine Zauberei, dass du denkst, sie gehen in deinen Körper, ohne dass du Schmerzen hast, ohne dass du verletzt wirst. Also da ist zum Beispiel Augen, machen die das so, die nehmen deine Augen raus und putzen sie die und setzen die wieder ein.
Hey, geil. Das ist super geil. Du hättest von mir noch ein paar kriegen können, da habe ich auch noch welche. Die sind aber ein bisschen verkratzt, weil da immer die Brille rauf und runter geht, ne?
Vielleicht sollte ich auch mal was reinigen gehen. Vielleicht funktioniert dann auch wieder einiges ein bisschen besser.
Und das hat doch auch bestimmt eine ganze Menge Geld gekostet, oder? Die ganze Chose?
Ja. Also im Nachhinein habe ich irgendwann mal gesagt, also diese ganzen Erfahrungen, die würde ich gar nicht eintauschen wollen. Auch wenn es zum Teil schmerzlich war und so weiter. Aber das Geld, das hätte ich schon gern zurück. Ja, weil es ja nichts genützt hat, hätte ich schon gerne das Geld, was es gekostet hat. Wobei Geistheiler, die sind gar nicht so teuer. Das ist meistens eher die emotionalen Kosten, dass du hoffst und dann geht es eben doch nicht.
Die machen das aus Dienst am Kunden sozusagen.
Naja, sie kosten dann schon irgendwie für so eine Sitzung 100 Euro oder was damals noch D-Mark. Ich weiß es gar nicht genau.
Aber dann bist du auch zu den Philippinen hingeflogen, zu so einem Geistheiler?
Nein, das mit den Philippinischen, das hat das auch nochmal besonders schräg gemacht. Das war in Schleswig-Holstein, irgendwo total auf dem Land, in so einem Bauernhof. Und dann hatten da die Bauersleute irgendwie ihr Wohnzimmer, also alles natürlich Eiche rustikal und so. Ne? Und die anderen, die Patienten waren, wir saßen dann da in so alten Bademänteln und ich weiß gar nicht, wieso wir in der alten Baden-Menschen saßen, komisch, von der Bauersfrau. Und da saßen alle möglichen Leute. Also Punkerinnen und Omis aus der Nachbarschaft und so warteten wir alle da auf unsere Behandlung.
Sehr geil.
Das gibt wirklich so viel zwischen Himmel und Erde, das
auf jeden Fall. Da bin ich auch voll dabei. Also, ja.
Aber glaubst du denn nach wie vor, dass es das gibt? Oder ich meine, dass es das gibt, dass es das Leute machen, die das Leute machen? Ja, aber auch dass jetzt wirklich irgendein Geisterheiler die Milz rausnimmt und wieder reinpacken könnte? Oder
nein. Das glaube ich nicht mehr. Aber natürlich lebt das sehr stark vom Placebo-Effekt. Und den gibt es ja auf jeden Fall. Ja. Und das kann ja jetzt nicht bei meiner Augenerkrankung, aber bei anderen Erkrankungen könnte es ja mal so einen dicken Schubs geben, dass du denkst, ich werde jetzt gesund oder ich bin jetzt gesund, dass dann wirklich was passiert. Das glaube ich schon.
Aber du hast ja auch geschrieben, dass es manchmal tatsächlich nach diesen 3 Monaten in China wirklich nochmal wieder ein Tick besser gewesen ist, oder?
Ja, genau. Und Akupunktur ist ja nun auch kein Mumpitz. Also nee. Akupunktur und chinesische Medizin, das finde ich nach wie vor gut. Die können schon was. Eben auch nicht alles, aber...
Aber wie kann das sein? Wie kann das sich dadurch verbessern? Irgendwas, was weg ist, ist ja eigentlich weg an sich. Wie kommt denn da wieder was wieder plötzlich?
Naja, so genau klar ist das ja nicht, ob das komplett weg ist oder ob das nur schläft oder was weiß ich, ne? Also Teil zumindest. Das war ja auch die ganze Zeit, auch jetzt noch, tagesformabhängig, all sowas, ne? Kommen ja auch manchmal Haare wieder.
Das stimmt, ja, das ist ja.
Es gibt ja auch Leute, die Haare verlieren und sie kriegen auch wieder. Ja, keine Ahnung. Aber das kann ich dir nicht erklären, wie das, wie so Akupunktur funktioniert. Aber die funktioniert ja. Das ist ja schon bei einigen Krankheiten, Schmerzen und so weiter doch auch anerkannt. Ja.
Ich fand ja einer meiner Lieblingssätze, der steht ja auch auf dem Klappentext, ist, dass dein Mann nicht älter wird. Weil du ihn ja so in Erinnerung hast, wie ihn du noch gerade gesehen hast. Was mich dabei interessiert hat, ist, verblassen die Bilder jetzt? Also ist das sozusagen das gedankliche Sehen auch weniger geworden? Wie verändern sich die Bilder?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ist auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass ich nach wie vor echt ein visueller Mensch bin, weil ich so viel mir immer in Bildern vorstelle. Also gar nicht absichtlich, sondern es kommt einfach. Wie wenn ihr jetzt ein Buch lest oder so, dann habt ihr ja auch die Bilder. Mhm. Ich habe alles, was ich erlebe, passiert irgendwie in Bildern oder Menschen. So wie am Telefon, kennt ihr ja auch, wenn ihr mit jemandem telefoniert, den ihr noch nie gesehen habt, habt ihr ein Bild, ob ihr wollt oder nicht. Habe ja. ich auch.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt hast du aber ja nach den erinnerten Bildern gefragt. Schwierige Frage, weil ich kann sie ja nicht vergleichen. Also ja. letztlich könnt ihr das auch, wenn ihr euch an einen Urlaub erinnert, der jetzt 10, 20 Jahre zurückliegt oder an Bilder aus der Kindheit. Manchmal erinnert man sich plötzlich schärfer, keine Ahnung, du riechst irgendwas und plötzlich weißt du wieder, wie alles war und du weißt auch, dass du einen roten Pullover anhattest oder so. Ne? Also so.
Aber die Fähigkeit nimmt nicht ab, diese Bilder zu sehen, das meinte ich so.
Also bei mir würde ich das nicht sagen, dass die Fähigkeit abnimmt, nee. Es ist manchmal interessant, wenn sich was ändert, dass es ganz lange dauert, bis ich mir das vorstelle, dass das anders ist. Also wenn jetzt sich irgendwie Häuser neu sind oder andere sind abgerissen oder... Die Mode ändert sich plötzlich und dann soll irgendwas schön sein, was früher irgendwie Klischee war. Vielleicht erinnerst du das noch, Tamara, als plötzlich so dieses Türkis mit Braun im Akzeptanier. Und das sollte irgendwie schön sein. Und das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, wohl, es kommt auch schon auf den Türkiston an und auf den Braunton. Also wenn man jetzt so Türkis und ganz helles Braun nimmt, also ein bisschen sandfarben, dann ist es wieder cool. Aber wenn man natürlich so irgendwie so ein Schiedbraun nimmt, dann ist das vielleicht nicht ganz so eine gute Kombi.
Ja, also Braun war eben, als ich noch sehen konnte, das war einfach nichts, was ich angezogen hätte. Und das tue ich auch jetzt nicht, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann.
Nee, Braun ist auch nicht cool.
Also, wir sind jetzt erdiger und so. Vom Kopf her weiß ich das, aber das kann ich mir beispielsweise nicht.
Ich habe jetzt so ein bisschen gelblich-beige, vielleicht, oder soll ich rausgehen? Also falls
es ja, also ich meine, das geht ja, klar, wie gesagt, also wenn die Kombi, also wenn, es kommt auf den Farbton halt drauf an. Also ich persönlich trage am liebsten eigentlich schwarze Sachen. Erstens sieht es immer irgendwie cool aus. Also ich bin jetzt auch nicht gerade so der Schlankste und schwarz macht immer so ein bisschen noch so ein bisschen Pfiff in die Figur. Und das passt halt immer zu allem. Man kann halt keine Fehler machen, ne? Deswegen trage ich persönlich ganz gerne schwarze Sachen. So,
aber so mache ich das auch. Also ich habe auch echt viel schwarz, weil das kannst du dann sicher mit fast allem kombinieren.
Genau. Und es sieht halt immer gut aus irgendwie.
Auch immer gut. Jeans geht ja auch immer zu fast allem.
Hast du da einen Berater, der dir sagt, wenn du neue Sachen kaufst, gehst du mit jemandem einkaufen?
Ja, ich hab einen super Laden, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Werbung machen darf. Ich kaufe fast alles in der Schanze bei Paul und Piske. Und da kenne ich eben auch die Inhaberin, ein paar Verkäuferinnen, das ist einfach mein Laden. Ich wusste gar nicht, was ich ohne den machen sollte.
Und wie liegt das denn im Und wie liegt das denn im Schrank? Hast du denn deine Kombination da oder greifst du oder merkst du dir der fünfte Pullover von oben, das ist der gelbe oder wie, woher weißt du das?
Ich glaube, da haben die Mädels es leichter als die Jungs, weil alles hat ja irgendwie ein bisschen was, einen anderen Ausschnitt oder andere Knöpfe oder einen anderen Stoff oder so. Eigentlich unterscheidet sich schon vom Anfassen alles.
Ja, aber ich meine, wenn du, also ich sag mal, wenn du da typisch, jetzt müssen wir, das ist natürlich volle Klischeekiste, ich pack gleich 5 Euro hier in unser Sparschwein. Ne, wenn so mädelsmäßig der Schrank, also bei Lisbeth, meiner Frau, hängt der Schrank ja so voll, dass du die Stange hängt so durch, dass du nur noch den Schrank sehen kannst im Hintergrund. Deswegen muss sie immer einkaufen, das braucht sie was Neues, ne? Aber wenn da so viel hängt, da kannst du doch den Überblick gar nicht mehr behalten, oder?
Also, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, da gibt es bestimmt auch sehende Frauen. Wir können morgens im Bett liegen und wir können uns genau vorstellen, was wir im Schrank haben und wo was hängt. Mhm. Da müssen wir nicht irgendwie mit den Augen immer alles so genau durchgucken.
Okay.
Das stimmt.
So ungefähr war früher bei mir, habe ich auch schon so.
Dann würde ich nochmal zu diesen Bildern zurückkommen. Wenn du dir jetzt heute Bilder machst von Sachen, die du nicht gesehen hast,
ja.
Sind die Bilder anders oder greifen die auf das zurück, was du früher gesehen hast und vergleichen das damit mit deinen Erinnerungen?
Ich glaube, dass die speisen sich ja aus dem, was ich gesehen habe. Ich weiß von Menschen, die nie gesehen haben, die machen sich keine Bilder, logischerweise. Die wissen nicht, was Bilder sind und die fehlen dann ja auch nicht. Aber ich glaube, das ist schon, wie das bei dir auch so sein wird oder bei dir, Tamara, wenn du ein Buch liest oder eine Geschichte hörst, dann entstehen Bilder und die speisen sich ja auch aus dem, was schon irgendwie da ist oder so.
Ja gut, klar, wenn jetzt irgendwo eine grüne Wiese beschrieben wird, okay, dann weiß ich natürlich, wie eine grüne Wiese aussieht, dann kann ich mir dann halt, ne?
Ja.
Dann stellt man sich das dann irgendwie vor.
Ja, aber wenn man was erlebt hat, nehmen wir an, du machst ja viel Moderation, du warst jetzt auf dem Kongress, hast da moderiert und hast den ja nicht richtig gesehen. Ja, also keine Bilder richtig sind nicht entstanden, sondern nur Emotionen und Worte, die entstanden sind.
Ja.
Wie machst du dir da ein Bild von?
Das passiert einfach. Und das Verrückte ist, wenn ich mich dann hinterher dran erinnere, dann muss ich mich fast selbst dran erinnern, dass ich das nicht gesehen habe, sondern dass die Bilder sind, die entstanden sind. Also ich habe das auch in Bildern dann abgespeichert. Wie dann die Podiumsrunde da saß oder so. Das ist jetzt komisch mit dem virtuellen Kram, weil das speichere ich nicht so ab. Oder das ist so seltsam, wenn du jetzt diese hybriden Sachen hast. Du hast ein paar in der Diskussionsrunde und dann sind da irgendwie noch 2 zugeschaltet. Das kann mein Kopf irgendwie noch nicht so gut in Bilder packen.
Mhm. Lässt du dir denn mal viel beschreiben, damit ein Bild entsteht? Oder lässt du es einfach drauf ankommen und du hörst und fühlst und dann hast du ein Bild dazu? Wie geht das?
Mal so, mal so. Also ich lasse mir, glaube ich, gar nicht so viel beschreiben. Manchmal, wenn ich einfach neugierig bin. Manchmal musst du wissen, wie jemand aussieht, um ein komplettes Bild zu haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe eine Moderatorin-Kollegin, von der ich gehört hatte und alle waren so unglaublich begeistert von ihr. Und dann gab es eine Veranstaltung, die hat sie moderiert. Es war auch gut, aber es hat mich nicht so richtig vom Hocker gerissen. Und ich war sicher, die Frau muss unglaublich gut aussehen. Und das wollte ich dann auch wissen, das stimmte auch. Also die ist einfach so eine schöne Frau von allem, dass das noch mit dazu spielt. Die moderiert gut und dann sind alle nochmal richtig vom Hocker gerissen, weil sie einfach auch noch super toll aussieht. Und das war mir klar, als ich die Moderation gehört habe, habe ich gedacht, nee, irgendwas fehlt mir noch, weil es kann nicht sein, dass die anderen sonst alle so begeistert sind.
Kann ich verstehen.
Und das ist manchmal wichtig. Manchmal brauchst du tatsächlich wie was aussieht oder wie jemand aussieht oder so, um das Bild irgendwie komplett zu kriegen oder einschätzen zu können, was da jetzt gerade angeht.
Jetzt waren wir ja schon kurz bei Filme gewesen. Also ich frage jetzt mal, was ich gerne vielen Blinden frage, was hältst du von Audiodeskription, ja oder nein?
Ich finde es gut und ich sag dir warum. Also wenn ich mit meiner, ich habe ja 2 Teenager-Kinder und wir gucken gerne einen Tatort zu viert. Und Tatort hat ja Audiodeskription, das finde ich super, weil ich dann einfach weiß, was die anderen auch wissen und keiner nochmal irgendwie beschreibt. Das machen die dann eh manchmal ja, manchmal nein und dann fehlt plötzlich was. Und auch bei den Kinderfilmen fand ich schon super, weil ich immer an den gleichen Stellen lachen konnte. Hier die Bibi- und Tina-Filme.
Ja, ja.
Fand ich super, weil ich wusste dann auch, ich konnte dann auch lachen und musste nicht erst sagen, warum lachen jetzt alle? Und dann lachst du ja nicht mehr, wenn die sagen, ja, da ist jetzt irgendwie Herr Kackmann in den Misthaufen gefallen oder so.
Ja, dann ist der Gag zu Ende, dann lacht man nicht mehr, ja. Aber da scheinen sich ja total die Geister. Also ich kenne total auch viele Blinde, die sagen, oh nee, das strengt mich voll an, das nimmt die Spannung weg. Wenn ich was wissen will, dann frage ich lieber. Also da scheinen sich voll die Geister. Das ist total interessant, deswegen frage ich das immer ganz gerne so, wie man
das
sagt.
Ja, das stimmt. Und es hängt natürlich auch vom Film ab. Es gibt natürlich auch Filme, die funktionieren gar nicht ohne Audiodeskription, weil du das dann gar nicht der Handlung so folgen kannst oder den Witz nicht verstehst oder wie auch immer. Und es gibt Filme, die funktionieren prima ohne Audiodeskription. Ich habe mal Einer flog übers Kuckucksnetz, ich glaube, da konnte ich sogar noch sehen, habe ich in der Deutschen Bahn oder wo, irgendwo habe ich das gehört und ich dachte wirklich, es ist ein Hörspiel, bis ich verstanden habe, es ist der Film und hatte nur das Bild nicht irgendwie, weil ich nicht erste Klasse gefahren bin oder so. Das gibt's auch. Aber ich hatte mal einen Film alleine geschaut und es war ein Liebesfilm und am Ende wusste ich nicht, ob die sich gekriegt haben oder nicht. Das Bild war so, entweder haben sie sich jetzt geküsst oder sie sind beide in verschiedene Richtungen davongegangen. Also, ich wusste es nicht.
Das geht nicht. Das ist fies. Das ist richtig fies, ja.
Es gibt noch einen Film, der heißt Nicht auflegen. Den kann man auch ganz gut ohne Beschreibung hören. Also ich habe den auch nur als Audiospur. Und das spielt sich fast die ganze Zeit nur in einer Telefonzelle ab. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo man denkt so, hä, was war denn da jetzt? Aber den kann man auch ganz gut verfolgen. So. Mhm. Manchmal klappt's.
Hat ja auch einen besonderen Witz irgendwie, diese Audiodeskription, ne?
Also ich finde es manchmal auch spannend. Also manchmal habe ich dann auch schon mit Audiodeskription was geguckt und dann haben die halt Sachen erzählt, die mir selber nicht aufgefallen sind. Also ich kann ja grundsätzlich schon auch Filme sehen, aber halt so manche Sachen entgehen mir dann doch oder ich entdecke Sachen erst nach dem vierten, fünften Mal gucken oder so.
Also wenn du dir das erste Mal als Sehender einschaltest, da denkst du, was ist denn jetzt los? Ich habe mal so eine DVD, da war das aus Versehen an, da hatte ich das gar nicht mitgekriegt. Da denke ich, was ist denn das für ein komischer Film? Warum erzählt ihr mir denn alles? Ich sehe das doch. Und dann ist mir jetzt eingefallen, ach nee, dann ist die Deskriptionsspur, da war das klar. Als das so neu aufkam, so ein bisschen, da kann ich da noch nicht, ne?
Ja.
Du hast gesagt, das Bild abrunden, wie viel gehört denn Fühlen dazu? Also ich meine, du darfst ja nicht jeden angrabbeln, aber gibt's mal so, ich sag mal, wenn du jetzt einmal näher kennenlernst, dass du sagst, darf ich mal Hand anlegen oder ist das gar nicht angesagt?
Das ist eine interessante Frage. Also, grundsätzlich ist es so ein Hollywood-Film-Klischee, dass Blinde dann Menschen anfassen und im Gesicht rumtasten und so ein Bild machen. Das ist schon mal Quatsch. Das ist auch komisch. Also, und vom Gesicht anfassen kann ich auch eigentlich mit gar nicht ein Bild machen. Es sei denn, ich weiß nicht, ob Brille oder Bart oder so Sachen oder so. Nun bin ich eigentlich eine, die total gerne anfasst. Das ist ja auch nicht jeder Frau, ist jedermanns Sache. Ich finde es schon schön, Menschen zu umarmen. Ich mag auch gerne Hände schütteln und so einfach, um nochmal so einen anderen Eindruck von Menschen zu kriegen. Und wenn jetzt hier Sabine zum Beispiel, meine ehemalige Schauspielkollegin, wenn die ein Stück spielt, dann gehe ich hinterher zu ihr und dann will ich schon wissen, wie ist das Kostüm und wie sind die Haare und so. Dann taste ich alles auf jeden Fall ab. Wo mache ich das noch? Ich mag zum Beispiel auch gern tanzen. Also das mochte ich auch früher schon, aber das finde ich jetzt auch nochmal interessant, wenn du mit Menschen tanzt, weil du dann auch was so mitkriegst, wie bewegen die sich oder so. Also ich mag schon gerne, aber ich mag nicht die Situation, ich taste jetzt jemanden ab, der steht dann da und dann wird er von mir, das finde ich ganz komisch, das ist auch zu seltsam. Ich habe das einmal gemacht, weil mich nämlich ein Journalist gefragt hat, ob ich das machen würde. Und da war ich noch gar nicht so lange blind und ich war gar nicht so sicher. Und dann hat er gesagt, ob ich ihn jetzt mal abtasten. Und dann habe ich das gemacht. Das war so doof. Das fühlt sich so, keine Ahnung, so unnatürlich an. Und ich habe auch keinen Eindruck dadurch gewonnen.
Nun hast du ja deine eigenen Kinder, glaube ich, hast du dann die noch da noch ein bisschen gesehen oder hast du sie gar nie gesehen?
Nee, meine Kinder habe ich nie gesehen. Da habe ich also schon nichts mehr gesehen, eben außer hell und dunkel. Und von meinen Kindern habe ich ein sehr genaues Bild. Also früher und jetzt auch, weil die ja natürlich einfach mir sehr nahe sind. Und,
aber da ist dein Bild dann sozusagen wirklich durchs Fühlen wahrscheinlich gekommen, oder?
Ja, genau. Und durch alles, einfach durch das. Und das sind auch diejenigen, bei denen ich ziemlich sicher bin, dass das Bild, was ich mir vorstelle, sehr nah an dem ist, wie es auch ist. Auch über die Beschreibung natürlich, keine Ahnung, man redet ja auch mit den Kindern über wie sie aussehen, also einfach ohne, dass das jetzt wegen der Blindheit ist oder so, ne? Weiß ich nicht, über Haarfarben und ob wem sie ähnlich sehen und welche Klamotten jetzt wie passen und so, also.
Aber die, du hast gesagt, sie sind Teenies, das heißt, sie sind Pubertät und sowas, da ziehen die sich auch ein bisschen raus, dann kommt ja für dich eine Phase, wo du mal ein bisschen eher nachfragen musst, damit du noch hinterherkommst, wie das Bild aussieht, oder?
Ja, wobei meine Tochter ist auch so eine Umarmerin. Mein Sohn ist jetzt 13. Ja, so mal. Ne? Das ist ja das Gute. Ich bin ja viel unterwegs und wenn ich dann mal wegfahre und wiederkomme, also dann kann man sich ja schon auch mal umarmen.
Wir könnten ja 5 Stunden mit dir machen. Ne? Du hast ja auch, wegen das Buch ist so interessant, du hast so schöne, abgefahrene Sachen gemacht, auch noch ohne Sehen. Du hast Sport studiert, wo du schon so gut wie nichts mehr gesehen hast. Und ich finde, mein Hintermann war mal Leichtathlet. Und die Beschreibung, dass du Hürdenlauf gemacht hast als Blinde, ich meine, das ist ja der Oberhammer. Wie geht das? Erklär mal, wie hast du das gemacht?
Ja, also erstmal habe ich mich entschieden, Sport zu studieren. Was schon nicht ganz vernünftig war. Und ich war ja auf einer Zirkusschule und das war einfach das, was ich wirklich studieren wollte. Und dann war es toll, weil der Hamburger Sportfachbereich immer schon ein bisschen ungewöhnliche Wege gegangen ist. Die fanden das alle interessanter. Also die Dozentin und die Kommilitonen und Kommilitonen, die fanden das alle jetzt, können wir mal ausprobieren, wie weit geht das, was geht nicht. Und das mit dem Hürdenlauf, das war dann so eine Idee aus dieser Leichtathletik Schwerpunktfach. Alle wollten wissen, geht das? Und dann haben die auch unter der Augenbinde versucht und wir haben dann alle möglichen Sachen am der Hand und am Band und auf so einer Teppichbahn und auf Musik zulaufen und auf Kommando dies und jenes und so. Und ich habe das so lange dran geübt, also mit den anderen zusammen, dass ich dann zumindest erstmal auf jeden Fall diese Technik, die ja für den Hürdenlauf essentiell ist, die konnte ich im Schlaf und blind. Und dann war klar, den Rhythmus musst du haben. Und wenn der stimmt, dann kann das gehen. Ja, und so habe ich dann diesen Hürdenlauf da gemacht, der Prüfungskommission.
Wie viele blaue Flecke hat es bis dahin gegeben? Bist du endlos?
Nee. Das war ja auch clever. Wir haben die Hürden mit so Schaumgummi umwickelt. Also genau, noch nicht mal die Hürden, sondern das Erste war, dass wir zwischen den Hürden, also kannst du ja so zwei Tracks haben mit Hürden und dazwischen hatten wir dann so Schaumgummi. Das hatten wir dann noch so mit rot-weißem Band umwickelt, aber das konnte ich eigentlich auch nicht mehr sehen. Und und als das dann ging, dann die Hürden selber, die hatten wir auch noch umwickelt und ich glaube, am Ende waren die auch nicht mehr umwickelt.
Abgefahren, oder?
Ja, ich würde wahrscheinlich immer gegenrennen. Ich wüsste ja gar nicht, wo die nächste Hürde ist. Die sagt mir ja nicht Bescheid, irgendwie, da, ich stehe da jetzt oder so. Wie geht das? Also rein technisch, wann muss man denn sich bewegen, um die Hürde zu überwinden dann?
Du musst den Rhythmus, du hast einen Siebener oder also du hast ja sozusagen, du musst Schritte machen zwischen den Hürden, dann kommt ja die nächste, so ist sie aufgestellt.
Also dann muss man die Schritte zählen, damit man weiß, dann kommen die. Ach du liebe Zeit.
Das musst du allerdings sehenderweise im Grunde genommen auch. Also
ja, genau.
Sonst kommst du nicht hin. Also das ist eigentlich der Trick. Das ist gar nicht so anders, wie wenn du siehst. Irgendwann hast du das auch drin. Du musst es eigentlich gar nicht so richtig zählen. Das ist so quasi im Kopf.
Weil wenn ich jetzt sehe, was auf mich zukommt, dann sehe ich ja, okay, da kommt jetzt gleich. Also langsam muss ich abbremsen oder. Also ich stelle mich ja ganz anders ein, als wenn ich jetzt losrenne und weiß nicht, wann das nächste
ist. Aber du darfst da nicht abbremsen. Du sollst ja rüber.
Ja, also
du musst so laufen, dass du nicht abbremsen musst. Das ist ja gerade das Entscheidende. Ne?
Vielleicht bin ich da auch nur zu blöd für sich. Ja, in Weitsprung und sowas habe ich immer voll versagt.
Du bremst ja gar nicht. Das ist ja auch Lauf. Ne? Das ist ja kein. Ist ja nicht wie. Also auch Weitsprung. Habe ich natürlich auch gemacht, weil ich ja eben leicht geschnitten als Prüfungsfach hatte. Aber das ist ja nochmal eine andere Technik.
Haben die denn beim Weitsprung Augen zugemacht, wenn du übergetreten hast, oder waren die da auch so pinzig, wie die das sonst sind?
Ich weiß nicht, ob das
am Das siehst du ja nicht.
Aber die waren schon nicht so, das war auch nicht mein Anliegen eigentlich. Die waren nicht so, dass ich da irgendwie immer so den Bonus gekriegt habe. Außer beim Schwimmen, da bist du eine Dozentin, das war witzig. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also Brustschwimmen ist eine extrem schwierige Technik. Alle denken, sie können das, wir natürlich auch. Und die von uns nicht so mega viel mit Schwimmen gemacht haben, wie ich zum Beispiel, wir haben dann Brückenschwimmen, Kraulen, das haben wir nochmal richtig so die Technik irgendwie von der Pike auf und so. Und dann wurden die drei Sachen geprüft. Und die Hälfte aus dem ganzen Sportkurs, wir waren ja Sportstudierende, sind beim Brustschwimmen durchgefallen.
Krass.
Und dann rief mich abends die Dozentin an, oder sie war auf dem Anrufbeantworter, und sagte zu mir, ich habe mich echt geärgert, weil ich dachte, oh scheiße, jetzt muss ich irgendwie nochmal üben. Und das ist auch so umständlich, weil ich ja nicht so allein im Schwimmbad, und dann muss ich immer mit jemandem hin. Und ich fand es echt nervig. Und dann rief sie mich, also das wusste sie aber nicht, und dann rief sie mich abends an und sagte, ja, also ich wäre dann nun ja auch durchgefallen und ich hätte ja aber auch diese kleine Beeinträchtigung, und da würde sie dann auch sagen, ich wäre jetzt doch, dann hätte ich jetzt doch bestanden. Und ich wusste auch nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, weil, was soll ich sagen, ich kann nicht Brustschwimmen oder ich schwimme wie eine Ente, aber das gleicht sich aus, weil ich sehe auch nichts.
Ja, es ist absurd, ne? Aber bist du denn quer rüber oder hast du die Spur gut gehalten dann?
Ja, die Spur habe ich schon gehalten. Ja, ja, genau. Aber das Problem ist eben eher die Brustschwimmtechnik an sich, die, wenn die gut sein soll, die kann fast keiner.
Boah, ich wahrscheinlich auch nicht. Also, ich weiß mal, also
kannst du schwimmen, meine
ich? Ja, also ich kann mich über Wasser halten, sagen wir es mal so. Also technisch wahrscheinlich auch total verdreht, aber als ich mein Freischwimmerabzeichen damals gemacht habe, dann durfte ich mir das ja auch suchen. Da musste man ja Bahn hin und her schwimmen, eine halbe Stunde, ohne die Wände zu berühren halt, ne? Also schwimmen einfach. Aber es war egal, wie man schwimmt, ob man auf den Rücken, ob man Brust oder ob man krault oder paddelt oder whatever. Egal. Hauptsache, man schwimmt eine halbe Stunde komplett durch. Und das habe ich dann auf dem Rücken gemacht, und irgendwann kam mein Schwimmlehrer und meinte so, sag mal, willst du nicht mal langsam aus dem Becken rauskommen? So, ist schon bald eine Stunde rum. Ich so, what? Also ich habe irgendwie gar nicht mehr dann irgendwann gemerkt, also dass die Zeit schon vorangeschritten war, weil ich dann irgendwie so meditativ auf dem Wasser rumgelegen habe und da meine Bahn gezogen habe.
Bei dir gelernt, könnte man vielleicht mal erwähnen, ich habe vor ein paar Jahren einen Triathlon gemacht. Ja, und bin auch geschwommen. Also nicht mein Hintermann, sondern ich. Das Problem war aber, ich hatte so viel Auftrieb, ich bin überhaupt nicht vorwärts gekommen. Der Körper, der hat sich so voll gesogen, aber trotzdem war da noch so viel Luftraum irgendwie beim Bauch, dass ich am Maschsee in Hannover war, dass ich überhaupt nicht vorwärts kam. Dann habe ich einfach meinen Hintermann gesagt, dann hat der die Beine genommen und ist gegangen, und ich habe so getan, als würde ich schwimmen. Das darf keiner wissen. Ich bin nicht disqualifiziert worden. Ich habe auch Sportabzeichen. Ich habe Werner Mommsen hat ein Sportabzeichen. Yay. In Gold. Das deutsche Sportabzeichen. Ja, mit Weitsprung und allem. Ich nur mal, dass man mal noch mal hier mal weiß, wir sind hier eine reale Sendung und hier wird nicht rumerzählt.
Ja.
No fake.
Hat man als blinder oder nicht sehender Mensch auch Gleichgewichtsstörung? Ist das ein Problem? Weil ich komme jetzt deswegen drauf.
Also ich
weil,
ja.
Ja, hast du das?
Ja.
Hast du das auch, Dörte?
Ich habe das ganz selten. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich so viel Gleichgewichtskram wach gemacht habe. Vor allem, ich fahre ja immer noch Einrad.
Deswegen, da komme ich drauf. Das fand ich so irre, wie das geht. Also, dass man...
Ah, das sieht man auf dem Buch da auch, ne? Da ist ja drauf. Und mit dem.
Genau, auf dem Buch ist das auch ein Buchtitel drauf.
Genau, Gleichgewicht ist ja was man trainieren kann. Und da bin ich, glaube ich, doch recht gut trainiert. Ich habe ja auch lange im Dialog im Dunkeln gearbeitet. Und das habe ich gerne mal
gemacht.
Die gebeten habe, sich auf ein Bein zu stellen im Dunkeln, und dann fallen ja Menschen um. Und das kann ich zum Beispiel. Mhm. Aber im Yoga, wenn dann die machen dann irgendwie den Baum oder was?
Ja, der Baum, ja.
Da muss ich mich schon mehr konzentrieren als die anderen, das merke ich schon. Obwohl ich gleichgewichtsmäßig wahrscheinlich besser eigentlich trainiert bin als die ganzen anderen sehenden Yoga-Schülerinnen und Schüler, habe ich quasi einen Nachteil, weil ich eben keinen Fixpunkt machen kann.
Also den Baum kriege ich auch nicht hin, keine Chance. Also ich kipp nach 3 Sekunden um. Aber beim Dialog im Dunkeln, das ist interessant, ich habe da auch mal gearbeitet als Honorarkraft, als Guide.
Ah, wie wann war das?
Boah, das ist schon ewig her, so Ende der 90er muss das gewesen sein, Anfang 2000er. So.
Als es noch in der Markthalle war?
Nee, das...
Oder noch in der Speicherstadt?
In der Speicherstadt.
Also schon in der Speicherstadt, meine ich. Mhm. Ach, witzig, genau. Weil da habe ich angefangen 2002, glaube ich.
Ja, war auf jeden Fall auch eine witzige Erfahrung. Am Anfang bin ich da immer brav mit dem Stock da durchgelaufen. Also ich habe Freunde gehabt, die da gearbeitet haben. Und denen sind wir da halt immer mit den Stöckern da durch. Ich habe die auf den Touren dann so begleitet. Und irgendwann habe ich festgestellt, der Stock war mir dann irgendwann im Weg eigentlich. Also der hat mich eher gestört, als dass er mir geholfen hat, weil ich dann irgendwann die Wege schon so intus hatte. Mhm. Und Und dann, also, ne, und von mir kennt man das ja so nicht, dass ich mich in einem dunklen Raum ohne Stock fortbewege. Und meine Freundin war ganz erschrocken, als sie mitgekriegt hatte, dass ich keinen Stock dabei habe. Ich sage, ich glaube, ich habe schon eine Woche keinen Stock mehr mitgenommen, weil mich das halt irgendwann nur noch genervt hat. Irgendwie wird immer das, weil ich habe lieber freie Hände beim Laufen. Und dann hat mich dann das eher irritiert, immer einen Stock mitzuschleppen. Das war auch lustig dann. So, hä? Den fielen die Kinder alle runter. So, hä, du als noch Sehender, Dialog ohne Stock, wie geht denn das? Ich sage, ja, das geht.
Oh, ja.
Ich meine, ihr macht's doch auch, ne? Also.
Hast du einen blinden Hund oder Stock? Wo bist du gerade bei?
Ich hab einen Hund, eine Hündin, die ist aber jetzt knapp vor Rente, die ist schon 12. Und so, ich glaube, in diesem Sommer melde ich sie dann ab in die Rente. Also abmelden im Sinne von, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ein Blindenführhund ist ja ein Kassenmodell, finanziert von der Krankenkasse. Und es gibt eben auch monatlichen eine Pauschale für Futter und was man so an Ausgaben hat. Und deshalb muss ich fairerweise dann irgendwann sagen, so jetzt arbeitet sie nicht mehr als Blindenführhündin.
Dann wird sie ein Haushund.
Wie ist das? Ich meine, das ist jetzt ein trauriges Thema, aber es ist ja schon so für Menschen, die nur einfach ihren Hund haben als Haustier, schon schwer genug, sich davon zu trennen. Aber für dich, wo du jetzt so innig mit dieser Hündin zusammen bist, wenn die dann mal sterben muss, was ja irgendwann dann kommen wird, ist das ein Volkstrauertag oder was ist da los?
Also einmal habe ich schon erlebt, sie ist der zweite Blindenführhund, Leo, ihr Vorgänger, der ist 14 geworden und da war es so, da hatte ich am Ende die zwei Hunde, Lila kam dann schon dazu, Leo hat dann noch anderthalb Jahre gelebt und zwei kleine Kinder. Und eigentlich war ich mit der ganzen Situation so überfordert und ich wusste ja, dass er irgendwann geht, 14 ist natürlich schon Gnade für einen Flat-Coated Retriever, aber als es dann soweit war, hat mich das schon noch mal ziemlich getroffen. Und was du ja hast mit einem Blindenführhund, ist, du hast noch viel mehr Erinnerung an Situationen, als wie du das normalerweise als Hundebesitzerin hättest. Also ich habe den ja mit irgendwie beim Zahnarzt und auf Dienstreisen und der war mit bei den Uni-Prüfungen dabei und so, bisher dann nie alleine. Und das war dann schon nicht einfach.
Wie ist denn eigentlich mittlerweile so die Akzeptanz irgendwie so von Blindenführhunden? Also ich kenne Geschichten von Leuten, die dann zum Beispiel nicht in irgendwelche Einkaufsläden rein durften, weil die gesagt haben, so, hier sind Lebensmittel und das ist ja unhygienisch, wenn hier ein Hund reinkommt, so, aber wenn die darauf angewiesen sind, ja, hat sich da irgendwas inzwischen geändert, weißt du das?
Schwer zu sagen, weil ich natürlich wie jede andere Person auch, ich habe so meine Läden, da gehe ich hin, also gerade Lebensmittelläden und da ist das so vollkommen okay. Ich hatte nur zweimal wirklich richtig Stress. Normalerweise regelt sich das immer. Oft wissen die nicht Bescheid, dann musst du die aufklären und dann sagst du mal nach Paragraph 3, Absatz 3, Artikel 3 und wenn du dann schon ein paar Paragraphen genannt hast, dann
klingt man schon sehr intellektuell.
Ja, Entschuldigung, Frau Marx, Sie können gerne reingehen. Nein, soll ich Ihnen noch helfen? Kann ich
genau. Aber tatsächlich ist es so bei Restaurants, dass das ist ja normalerweise kein Problem, auch mit anderen Hunden nicht, ist aber rechtlich so, Hausrecht geht immer über allem anderen. Also wenn die wirklich nicht wollen, dann keine Chancen. Deshalb ist mir einmal passiert. Und
das ist voll fies,
dann ist es mir noch passiert im Hansa-Theater. Das war auch ziemlich bescheuert. Da habe ich selbst mal gespielt, als ich noch Theater gespielt habe. Comedy und dann sind wir später hin, um uns das Programm anzuschauen und dann habe ich vorher angerufen, dass ich den Blindenführhund mitbringe und so und bin davon ausgegangen, kein Problem. Und dann sagten die, das geht auf gar keinen Fall, da sind auch Tiere auf der Bühne. So, und in dem Monat, als ich dort gespielt habe, waren Seehunde auf der Bühne. Und da war ich mir auch nicht so sicher, ob das vielleicht von der, also wie die Seehunde reagieren, auch wie mein Hund reagiert. Und dann habe ich sie auch, nee, ihn, das war ja Leo, zu Hause gelassen. Was war? Das waren Wellensittiche.
Oh nein.
Dann war ein bisschen vorgeschoben, ne?
Ja, ja toll, ja, nicht ihren Ernst, ja, ehrlich, ey.
Ja. Aber ist nicht oft so. Also meistens ist es einfach, dass der Hund echt wirklich ziemlich willkommen ist. Bis hin, dass sie mich bei der Geburt meiner meines ersten Kindes, meiner Tochter, da war ich, genau, Akupunktur hatten wir schon. Ich bin zu so einer geburtsvorbereitenden Akupunktur gegangen, was in den Krankenhäusern angeboten wurde. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr plant, noch schwanger zu werden.
Ist für mich schwierig.
Ja, fällt bei mir eher aus.
Wie ist das?
Müssen wir mal gucken.
Na, auf jeden Fall vorher Akupunktur machen, geht die Geburt schneller. Und da hatte ich dann immer den Hund mit dabei und die fanden den toll. Und dann haben die gefragt, ob er auch mit in den Kreissaal kommt zur Geburt. Und ich fand die Vorstellung völlig absurd, dass noch der Hund dabei ist. Und habe gesagt, nee, das war auch nicht zur Geburt. Also ne, machst ja so einen Kurs, wie du da atmest und so weiter. Da war der auch nicht mit dabei, den lasse ich zu Hause.
Aber ist ja cool, dass wir eine Möglichkeit offen gehalten haben. Ne? Ich meine, für viele sind ja Hunde wie... Ja, auch wie ein Kind oder wie ein Familienmitglied. Und, mhm. und für, es gibt ja, bestimmt Leute, die, für die wäre es selbstverständlich, dass auch der Hund bei sowas dabei ist. Also ich finde das cool, dass man die Möglichkeit dann auch hat, ne?
Ja, ist denn, ja, ja. Ist denn das ja. Leben, du lebst ja in Priestdorf, heißt das, ne? Bei Pinneberg.
Ja, Priestdorf.
Ist das Leben auf dem Land leichter als Binde oder in der Stadt? Was würdest du sagen?
Ja, das kommt ja auch auf die Ecke drauf an, wo du da lebst und wie du da lebst, ne?
Also die Stadt hat, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Stadt mehr Möglichkeiten hat, ja, was man da machen kann, wie man sein Leben gestalten kann, aber dass das Leben einfacher ist auf dem Land, weil man so seine Ecken leichter kennt und weil die Menschen um einen rum, weil es vielleicht weniger sind und man da auch genauer weiß, wer was mit wem, warum und so irgendwie.
Ja, so ist das vielleicht, ja. Und hier ist das irgendwie sehr überschaubar, das ist eben ein Dorf. Gleichzeitig hat es diese Bahnstation, da bist du in 15 Minuten bist du in Altona. Also das ist so beides.
Ja, das finde ich natürlich immer cool. Also ich bin ja auch in der Kleinstadt groß geworden und ich hatte irgendwie das Gefühl so, ey, ich möchte hier nicht versauern, weil hier komme ich ja nirgendwo weg. Also für mich war immer wichtig, dass ich irgendwo wohne, wo ich Verkehrsanbindung habe. Also weil ich brauche hier nur mal öffentliche Verkehrsmittel, weil Autofahren ist ja nicht. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, in der Stadt komme ich besser zurecht, auch also um halt einfach mal von A nach B zu kommen so und um auch so in dörflichen Gegend, wenn du nur einmal am Tag einen Bus fährt und man ist so abhängig, da könnte ich, glaube ich, nicht so gut mit umgehen irgendwie.
Nee,
also ich
brauche so ist das hier Stadt. Nicht. Das ist ja,
aber so also, ist es ja noch optimal. Also.
Ich ach, von Eimsbüttel brauche ich genauso lange nach Altona wie von hier zum Beispiel.
Wollen Sie schon wieder das Lämpchen an, das heißt, die Zeit ist kurz vorm Ablaufen. Ich habe noch eine Frage, die mich noch interessiert, ist, weil du hast am Anfang gesagt, du hattest natürlich große Angst vor dem Erblinden wegen dieser Aktion Mensch-Geschichten vom Frühjahr, die man so im Kopf hatte. Mein Gott, Walter, wie hieß er, unser Walter und sowas alles. Ne? Ist das Leben, hat sich das gut verändert? Sind wir auf einem guten Weg und was muss noch passieren?
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich in eine ganz gute Zeit gekommen bin, um blind zu werden. Und ich habe schon das Gefühl, dass es auch immer noch besser wird. Ich habe neulich gerade drüber nachgedacht. Ich habe ja aufgehört, Theater zu spielen, weil ich mir das wirklich nicht vorstellen konnte. Oder auch, es gab eben niemanden, es gab dafür gar kein Vorbild, der das jemals gemacht hätte. Und das hat sich echt geändert. Ich finde, es gibt jetzt so viel jüngere blinde Leute, die so coole Sachen machen. Und das finde ich, ist schon ganz schön viel auf dem Weg. Und natürlich muss sich immer noch ganz viel ändern. Also, und blinde Menschen sind ja im Vergleich zu Menschen mit anderen Behinderungen oft ziemlich privilegiert. Also Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder gehörlose Menschen, die haben es an vielen Stellen sehr viel schwerer.
Tammy, hast du noch eine Frage an die gute Dame? Wenn noch, ist sie jetzt letzte Chance.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall cool, also auch mit dem Sport und so, weil ich musste jetzt gerade irgendwie dran denken, von wegen Möglichkeiten, muss ich gerade an eine Freundin denken, die Blindentennis spielt. Also dass man als Blinder mittlerweile Fußball spielen kann, Tennis spielen kann, hier diese Weitsprünge und Hindernislauf und solche Sachen. Ich finde das geil und ich finde, das sollte auf jeden Fall so weitergehen. Und wie das auch, ich meine, ich bin ja nicht eine Sportskanone, aber wer halt Bock auf Sport hat, dass man einfach auch mehr Möglichkeiten dann dafür schafft, finde ich cool.
Ja, und die Offenheit, das ist ja das, was du dann auch brauchst, nützt ja, also Gesetze sind ja oft da, aber dann muss es ja auch jemand umsetzen oder kann es ja auch ohne irgendwelche Vorschriften und Gesetze umsetzen. Als ich hier Aikido angefangen habe, das habe ich hier bei mir im Dorf angefangen, das ist eine echt sehr tolle
Hier ist auch eine Aikido-Schule, direkt
Bundesliga und so weiter. Machst du auch?
Nee, also ich mache es nicht, aber hier ist direkt auf unserem Hof hier, wo wir sind, ist direkt eine Aikido-Schule nebenan.
Ah, okay.
Und der hat auch richtig Probleme, glaube ich, so von wegen Miete, weil natürlich durch Corona da auch nichts passiert
ist. Ja, ach Mist, ja. Na, jedenfalls habe ich dann gedacht, ich traue mir das zu, aber ich weiß ja nicht, wie offen sie da ist. Dann habe ich sie angerufen und habe gedacht, wir können vielleicht erstmal so im Einzelunterricht, dann sieht sie, was ich so für ein Bewegungsrepertoire habe und dann kann ich sie vielleicht überzeugen. Und sie meinte sofort, nö, hat sie kein Problem. Sie hätte auch eine blinde Katze und sie kennt sich da auch.
Das ist ein schöner Vergleich.
Keine blinde Katze.
Ach nee, denn. Dann geht das ja, du.
In eine blinde Katze geht, dann geht
ein blinder Mensch auch. Aber jedenfalls, ich habe das doch sehr häufig, dass ich, ich weiß ja, wie ich früher war. Ich kannte doch auch keine blinden Menschen und ich hatte auch Berührungsängste oder irgendwelche Vorstellungen, was dann geht und nicht geht. Ich bin oft ganz schön positiv überrascht, dass andere da wesentlich flexibler sind, als ich das wahrscheinlich früher gewesen wäre.
Ich glaube, wir haben heute ein paar Vorurteile abbauen können. Zumindest haben wir viele Leute informiert, was es bedeutet, blind zu sein und damit zu leben. Und es hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Wenn du dein nächstes Buch schreibst über die nächsten 30 Jahre oder vielleicht eins über Wunderheiler, das würde mich auch interessieren, würde ich auch gerne mal lesen. Deine Erfahrungen damit. Und wir wünschen dir alles Gute, dass du du machst ja viele Moderationen, dass das jetzt richtig wieder brummt und losgeht. Und Termine, oder?
Ja, und ansonsten schönen Sommer. Genießt das Wetter, solange es noch schön ist. Wer weiß, wie lange sich das hält.
Vielleicht ja, Mensch, das wünsche ich euch auch alles. Mir hat das hier auch total Spaß gemacht mit euch. Eine Sache wollte ich noch sagen.
Ja.
Es war die Frage, gibt es das als Hörbuch? Ja, es gibt es als Hörbuch aufgelesen von der Blindenhörbücherei in Münster. Und dann kann man das ja über jede andere Blinden- und Sehbehindertenbücherei beziehen. Also gibt es als Hörbuch.
Genau, entweder man geht auf die Webseite von Dörte Mack mit Doppel-A geschrieben. Und CK oder auf die werner-mommsen.de. Da sagen wir euch dann, wo ihr das Buch und das Hörbuch kriegt. Und da müsst ihr lesen, das macht echt Spaß. Das ist ein tolles Buch.
Ja, werde ich mich mal reinhängen.
Ja, herzlichen Dank. Alles Gute für euch.
Tschüss. Hörte, mach's gut. Tschüss. Und ihr auch da draußen. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.